Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Ja, guten Morgen, nicht mehr ganz, eher guten Nachmittag. Ich muss mich entschuldigen, liebe Tiki-Taka-Leser und Zuhörer und Zuhörerinnen. Es wurde ein bisschen spät, ich war übers Wochenende in meiner nordhessischen Heimat im berühmten Auenland. Und ja, da sind Stefanie und ich heute erst mit Louis zurückgefahren. Louis sollte ja auch noch ein bisschen rumgereicht werden bei Oma und Opa und so weiter. Deswegen können Alex und ich erst jetzt aufnehmen, aber Alex hat ja trotzdem noch Zeit, so an einem Montagnachmittag. Musst du dann nicht irgendwie mal was Besseres machen?
Man muss ja eigentlich schon guten Abend sagen, ne? Bis die Folge, wir nehmen am Nachmittag auf, aber bis die Folge ausgestrahlt wird, ist es ja Abend dann fast schon. Also ja, der Kollege Kern hat sich Zeit gelassen. Nee, muss ja auch mal sein, ne? Family-Besuch nicht. Haben die den Kleinen eigentlich schon gesehen?
Ja, ja, waren schon mal.
Waren hier, ne? Aber du warst ewig nicht mehr im sogenannten Auenland, ne? Bei dir in der Heimat. Ich dachte übrigens, du bist auf irgendeiner Almhütte, als ich das Video auf Instagram gesehen habe, ne? Ist halt wirklich so gesehen wie.
Ja, das ist die hessische Schweiz.
Ne, Wahnsinn, ey. Also,
ist schon sehr friedlich da, aber deswegen sage ich auch Auenland. Es ist halt sonst nicht viel los.
Sehr beschaulich, ja, tatsächlich. Ja, da ist nicht so viel los, da kann man mal entspannen, da kann man mal relaxen. Da kann man sich langweilen, hätte ich jetzt fast gesagt. Naja, Langeweile ist fast schon die Überleitung zum Spiel von Real Madrid. Das werden wir dann später machen, aber ja, das fällt mir jetzt spontan zum Stichwort Langeweile und wenig los und so ein. Ne?
Real ist das Auenland und Barca ist aktuell New York fast schon Action. Aber gut, das schauen wir später. Wir haben heute natürlich eine Folge mit einigen, was so in La Liga passiert ist. Es gab endlich mal wieder einen Viererpack, das ist mir gar nicht mehr gewöhnt, seitdem Cristiano und Messi und so weiter weg sind. Wir haben ein bisschen natürlich auch Copa-Vorschau und später ist auch nochmal ein bisschen das Thema so Meisterschaft, was geht da jetzt noch oder generell bei den Top 4, wie weit kommt Barca vielleicht noch hoch? Das werden wir heute soweit behandeln. Es gibt auch ein bisschen Input von Pascal und Robin. Danke dafür. Wir müssen die Folge aber erstmal kurz anfangen, natürlich, weil die letzte Tiki-Taka-Folge hat noch in einer anderen Welt, in einer anderen Realität stattgefunden, würde ich sagen. Da ist natürlich einiges passiert die letzten Tage, was ihr natürlich auch mitbekommen habt, dass Herr Putin meint, die Ukraine angreifen zu müssen. Und das ist natürlich auch nicht an uns spurlos vorbeigegangen. Auch deswegen ist jetzt nicht die super happy Mega-Laune hier. Aufgrund des russischen Angriffskriegs von der Ukraine. Aber es gibt ja immerhin auch da aus der Sportwelt, speziell auch aus La Liga, die eine oder andere Kleinigkeit zu vermelden, die natürlich nicht die Welt diesen Konflikt, diesen Krieg lösen wird. Aber von La Liga gab es ja hier und da ein paar Statements, auch bei Barca jetzt zuletzt, ne?
Ja, ein paar positive Messages, positive Statements, positive Aussagen. Angefangen natürlich mit dem Banner, das Barcelona und Neapel beim Europa-League-Spiel hochgehalten haben, das aber dann von der UEFA mehr oder minder zensiert wurde. Das wurde an den Fernsehgeräten nicht ausgestrahlt. Scheinbar war nicht zu sehen, haben wir auch einen Artikel bei Barca Welt dazu geschrieben. Also eigentlich skandalös, so eine tolle Message. Und dann wird das mehr oder weniger zensiert, nicht gezeigt. Aber es ging natürlich dann noch weiter. Jetzt viele Vereine, viele Mannschaften haben das natürlich gemacht. Nicht nur Barcelona jetzt am Wochenende. Das war schon mal zumindest positiv. Auch super positiv und nicht alltäglich, würde ich sogar behaupten, ist, dass La Liga da teilweise sehr, sehr viele Messages geschalten haben. Also nicht nur die Banner in den verschiedenen Stadien war immer wieder mit Stop War oder Noa La Guerra oder so auf Spanisch dann.
Die Bandenwerbung meinst du?
Die Bandenwerbung, genau. Es gab auch Einblendungen in den oben neben den
dem Ergebnis, dem Spielstand.
Neben dem Spielstand stand dann auch immer Stop War auf Englisch. Von MediaPro war das dann, glaube ich, dass der Rechteinhaber oder sogar von La Liga selbst geschaltet oder von Movistar. Das weiß ich jetzt nicht, wer da verantwortlich ist, aber wahrscheinlich haben sie alle drei da abgesprochen und da ein festes Zeichen gesetzt. Also auch das finde ich ziemlich, ziemlich cool und erstaunlich, dass da wirklich die TV-übertragenden Instanzen da wirklich permanent so eine Einblendung machen, finde ich auch ziemlich lobenswert.
Zumal sich da La Liga in den letzten Jahren hinsichtlich Politik ja auch eher neutral rausgehalten hat, speziell beim Katalonien-Konflikt, bei der separatistischen Bewegung. Aber das ist ja jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn da irgendwie eine Demokratie angegriffen wird und irgendwie ein skrupelloser Kriegsverbrecher jetzt da einfach mal meint, einmarschieren zu können. Aber ja, das sind schöne Zeichen. Und auch in Madrid gab es da jetzt am Sonntag eine Demonstration. Da waren immerhin 40.000 Leute dabei, unter anderem auch André Lunin, der Ersatztorhüter von Real Madrid. Der ist ja Ukrainer, hat sich da am Samstag dann noch aus dem Spieltagskader streichen lassen gegen Rayo. Das heißt, weil er irgendwas am Ellenbogen hatte, aber wohl, weil er natürlich auch gedanklich woanders ist. Man hat dann auch noch in seinen Instagram-Stories gesehen, dass er hier und da auch noch so Güter, Lebensmittel, Spenden, Klamotten und so weiter gesammelt, sortiert hat, verschickt hat in die Ukraine, damit das in seinem Heimatland ankommt. Also es gibt hier und da ein paar kleine Sachen, wo man da doch glauben kann. Die Sportwelt hält irgendwie zusammen. Ich hatte ein bisschen vielleicht enttäuscht, dass man bei Rayo gegen Real, zumindest habe ich nichts gesehen und ich glaube, da gab es jetzt auch nichts. Aber gut, es war dann auch ein Auswärtsspiel. Vielleicht kommt da am Samstag im Bernabeu, sieht man da ein bisschen was. Es reicht ja nur eigentlich eine Kapitänsbinde zu tragen, wie es Lewandowski auch hat. Oder eben so ein Banner. Das hatte ja Barca jetzt gegen Athletic auch. Stop War, glaube ich, wieder im Camp Nou. Also das sind schon gute Zeichen.
Also das mit der Kapitänsbinde von Lewandowski fand ich auch super, super nice. Ein kleines Statement natürlich, aber einfach irgendwo ein wichtiges, ein menschliches, ein schönes Statement. Übrigens, Statement hat Lewandowski ja selbst auch getätigt auf Twitter und da klar gesagt, und das ist das noch viel bessere, wichtigere Statement, wir wollen nicht gegen die russische Nationalmannschaft spielen, als polnische Nationalmannschaft in den Playoffs, WM-Quali-Playoffs. Das ist ja das viel wichtigere Statement. Alles andere sind halt kleine Zeichen, aber einfach Zeichen der Menschlichkeit, des Mitgefühls, der Demut, der Anteilnahme. Ja, einfach wichtig in der heutigen Zeit und deswegen freut mich das tatsächlich, dass La Liga das auch gemacht hat, weil alltäglich ist es nochmal nicht, vor allem La Liga ist da manchmal bei nicht allem so up to date so vorbildhaft, von daher fand ich das einfach eine sehr tolle, angenehme Sache. Viel dazu.
Gibt hier und da natürlich viele kleine Sachen, die so gar nicht erstmal auf den ersten Eindruck die ganz große Auswirkung haben, aber was man jetzt alles schon mitbekommen hat, erst Vettel sagt, er will nicht in Russland fahren, dann die Formel 1 auch, Nationalmannschaften, sind ja nicht nur Polen, sondern Schweden und Tschechien, glaube ich auch, die da in den Playoffs auf Russland, die auch gesagt haben, nee, das machen wir nicht, und dann macht die FIFA einen auf, wir ändern den Namen und dann gibt es keine Flagge, nee, da müssen dann auch die Verbände natürlich dran, mehr zu unternehmen, und auch die UEFA hat jetzt immerhin das Champions-League-Finale schon verschoben, aber da muss natürlich dann auch die Kooperation mit Gazprom beendet werden, so wie Schalke es jetzt auch getan hat. Auch wenn das wehtut, enorm natürlich, war das ein riesen Geldgeber, aber es bleibt dann ja irgendwo trotzdem alternativlos. Und so ist es dann doch gut zu sehen, dass die Welt doch irgendwo zusammenhalten kann, dass vielleicht auch die Politik zumindest in den anderen europäischen Staaten doch irgendwie funktionieren, zusammenhalten kann. Die Flüchtlinge können aufgenommen werden. Es wird das Land Ukraine wird unterstützt und so weiter. Und kann man nur abwarten, was noch passiert, ob Putin vielleicht doch einsieht, das war eine scheiß Idee und dass er dann vielleicht auch vor Gericht, was auch immer, das ist jetzt wirklich weit, weit weg, aber ich habe den Glauben jetzt noch nicht verloren und ihr könnt natürlich auch gerne spenden, da hatte ich schon einen Tweet geschickt, was es so an Möglichkeiten gibt und gibt glaube ich viele Möglichkeiten, wo man selbst noch mit anpacken, ein Zeichen setzen kann, helfen
Retweeten
kann.
Retweeten wir den mit Tiki-Taka, hast du das schon gemacht? Wenn nicht, machen wir das, weil das ist mir auch ein bisschen entgangen, habe ich gar nicht mitbekommen.
Gestern Abend.
Ja, können wir ja dann machen, um das sichtbar zu machen.
Ja, warte, ich mach's schnell hier so parallel.
Live on air, oder?
Ja, ich glaube nur eine kleine komische Sache aus La Liga ist mir noch aufgefallen am Wochenende. Ich konnte es aber nicht verifizieren, sprich, da ging es um eine Instagram-Story. Und als ich das von dem Spieler gesehen habe, war die Story wohl schon wieder weg, wenn er sie denn verschickt hat. Ansonsten hoffe ich, tue ich Raúl de Tomás jetzt nichts Blödes, weil wir haben ja schon öfter mal gesagt, herausragender Kicker, ich glaube der drittbeste Scorer aktuell in La Liga, genau mit 16 Torbeteiligung, aber irgendwie hatte der so eine Instagram-Story gemacht, wie so ein Trottel-Influencer, von wegen Foto von ihm in der Sauna, irgendwie coole Pose und dann dazu nur so eine Umfrage, Krieg, sie or no? So, Digga, was soll das denn? Wenn du ein Statement setzen willst, dann mach doch was anderes, nicht so eine blöde Umfrage. Wenn das wirklich seine Story war, wie gesagt,
vielleicht war es schon weg. Ich habe das nicht gesehen, aber
nur so ein Screenshot gesehen.
Ja.
Ja,
Raúl de Tomás. Ich schweige mal lieber, weil in dem Fall ist Schweigen, glaube ich.
Ja. Aber ansonsten, was man so aus Spanien mitbekommt, Demo in Madrid, Banner bei Barca, La Liga Statements, es könnte deutlich schlimmer sein. Und dann kommen wir zum Sportlichen, oder? Fangen wir mal mit einer der ganz positiven Sachen an diesem Wochenende an. Endlich mal wieder ein Viererpack.
Ja, da hat würde ich auch sagen,
Jeremy Pina allein schon in Halbzeit 1 einen perfekten Hattrick aufs Parkett gezaubert. Also es war ja früh, per Kopf war er zur Stelle gegen Espanyol. Dann war irgendwie Eckball, wo er dann mit rechts verwandelt hat. Und dann kam er noch frei vom Tor zum Schuss, so eine Abstaubermäßig, den hat er dann mit links rüber gemacht. Und dann irgendwann in der zweiten Halbzeit hat er noch ein Tor gemacht. Also das schon mal sensationell, dass er da gleich mal 4 Tore hinlegt. Ist ja ein großes Talent. Aber auch Espanyol ja katastrophal verteidigt. Die waren ja überall, nur nicht an ihren Gegenspielern, immer zu langsam und Ball verloren. Und also Villarreal stark aktuell drauf, die machen auch gerne mal mehr als 3 Tore, aber da eben Viererpack mal raushauen am Ende, dann auch noch Dia, hatte auch viel zu viel Platz, 5-1 am Ende, naja.
Ja, nicht schlecht. Perfekter Hattrick übrigens. Ja. In der ersten Halbzeit mit links, mit rechts, mit dem Kopf. Ja. Muss natürlich dazu sagen, 2 der 4 Tore waren Abstauber. Ne? Also das war jetzt nicht so die Mega-Leistung dann nach der Ecke und der eine, der dann gehalten wurde, ne? Den Rebound tappt er da in. Aber nichtsdestotrotz 4 Tore, grandios. Übrigens, erst der 5. Spieler, ich habe eine kleine Quizfrage für dich, erst der 5. Spieler seit dem Januar 2016, dem 4 Tore gelingen. In La Liga. 5. Spieler. Kennst du die 4 anderen? Kannst du mir die aufzählen?
Na, erstmal CR7 und Messi.
Korrekt.
Er hatte dann noch einen Viererpack. Also könnte ich jetzt nochmal andere übliche Kandidaten aufzählen. Aber hat irgendwie Joaquin hat keinen mal rausgehauen. Das war nur ein Hattrick.
Genau. Ja. Also Ronaldo und Messi waren die offensichtlichen, klar. Aber jetzt bin ich gespannt.
Benzema jetzt nicht. Griezmann glaube ich irgendwie auch nicht.
Benz war's nicht.
Suarez nenne ich mal noch, weil obviously.
Korrekt. Luis Suarez ist dabei. 2-mal ist ihm das sogar gelungen. Oh. 2 Viererpacks seit 2016.
So. Und dann, was haben wir noch so an Killern? Oder was hatten wir an Killern die letzten? An Aduriz ist das auch nicht passiert. Und es ist doch irgendwie Griezmann.
Korrekt. Ja? Ja. Echt? Oh. 4 Stück, ich meine, gegen Levante für Atletico 2017 hat er das geschafft, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe. Also, Messi, Ronaldo, Luis Suarez und Antoine Griezmann und jetzt Jeremy Pino. Schon illustre Runde und dann der 19-Jährige von Villarreal. Ne? Also 19 ist der Junge, das muss man schon auch mal erwähnen. Gut, also tolle Leistung. Erster Viererpack in der Vereinsgeschichte von Villarreal noch dazu. Also wirklich Historie geschrieben für seinen Verein, nicht nur für ihn selbst, sondern für seinen Club. Also tolle Leistung.
Ja. Bei Villarreal läuft es jetzt wieder. Die sind auch die drittheimstärkste Mannschaft nach Sevilla und Real Madrid. Irgendwie auch eine schwächere Hinrunde so ein bisschen gehabt, ein bisschen rumgedümpelt im Mittelfeld, aber da jetzt auch voll ins Rollen gekommen. Immerhin da jetzt auch Platz 6, also Europa-League-Kurs. Mal gucken, was da noch vielleicht geht, aber muss man auch sagen, Emery kriegt da die Mannschaft jetzt auch, hat sie wieder hinbekommen. Mal gucken, was noch gegen Juventus geht in der Champions League. Bei Villarreal fallen die Tore fast wie sie wollen, bei Real Sociedad ist das nicht immer der Fall, immerhin jetzt ein 1-0-Sieg gegen Osasuna, die machen zwar selbst wenig Tore, aber sie kassieren auch fast nie Tore, also ich glaube, die haben jetzt 13 Mal schon zu 0 gespielt oder so in dieser Saison, das ist schon mal eine Ansage in der Liga, kassieren auch generell wenig Gegentore und da eben jetzt gegen Osasuna mal wieder ein 1-0 hingelegt, sind aber weiter noch nicht so deutlich auf Europa-League-Kurs, also da ist einfach Villarreal besser auf Kurs und Atletico davor, Barca jetzt sowieso wieder, wird es schwierig für La Real da noch Richtung Europa-League zu kommen, oder?
6 Heimgegentore erst kassiert, die Basken zu Hause, das ist schon richtig krass, aber 110.
Und wie viele gemacht?
10 geschossen nur. Also ich glaube, das sind, lass mich mal gucken,
macht Villarreal an 2 Heimspielen.
Nur der FC Cadiz hat weniger Heimtore erzielt als Villarreal. Das ist eine Europa-League-Mannschaft, die auch. Das ist eine Europa-League-Mannschaft, die wieder sehr gerne europäisch spielen will. Das ist das klare Ziel. 10 Heimtörchen. Genauso viele wie Osasuna, wie Deportivo Alaves, die ja auch berüchtigt dafür sind, dass sie nie Tore schießen. Also das ist zu dünn und hat man übrigens auch gegen Leipzig in der Europa League gesehen am Donnerstag, wo sie ausgeschieden sind, wo es zwar letztlich mehr oder minder knapp war, ergebnistechnisch, aber spielerisch waren da Welten dazwischen. Also ich habe Hin- und Rückspiel live gesehen, jeweils über die 90 Minuten. Und Real Sociedad hat sich da irgendwie so seltsamerweise eingeigelt, ängstlich agiert, gar kein Selbstbewusstsein, gar nicht nach vorne gespielt, nur so in den letzten 20 Minuten, als sie 0-2 hinten lagen und dann plötzlich mussten, dann schnell kam das Anschlusstor aus dem Nichts und dann haben sie an sich geglaubt, aber dazwischen war einfach nichts davor, nichts. Also ich war wirklich sehr, sehr enttäuscht, habe mir da mehr erhofft und irgendwie spricht das auch Bände. Also sie haben diesen Flow nicht mehr, diese Spielfreude, diese Lust, diese...
Die Luft raus.
Ein bisschen schon. Also klar, das Ergebnis stimmt jetzt 1-0, passt 3 Punkte, aber irgendwie ist diese Leichtigkeit ist weg tatsächlich. Mhm. Und deswegen lege ich mich jetzt aus dem Fenster, auch wenn sie jetzt, wie gesagt, gewonnen haben am Wochenende. Ich sage, sie werden nicht in den Top 6 landen am Ende. Also ja, sprich, wenn alles normal läuft, nicht für sich nicht für Europa qualifizieren, außer natürlich über den Pokalsieger oder den Europa-League-Sieger kommt irgendwie Platz 7 dann noch in die Verlosung. Ja. Ne? Kann ja passieren, aber normal über die Liga werden sie sich nicht qualifizieren, lege ich mir einfach mal fest. Ich glaube, Villarreal, Atletico und natürlich Barca und Betis werden am Ende vor ihnen landen, weil das überzeugt mich echt nicht aktuell.
Ja, auch bei Athletic Bilbao lief in den letzten Wochen ja da noch mehr zusammen, auch wenn es jetzt mal nach einem 4-0-Sieg direkt eine 0-4-Niederlage gab. Dazu kommen wir später bei Barca. Ich würde sagen, wir gucken noch auf El Gran Derby. Ich glaube, da gab es auch schon Cover vor dem Spiel von wegen Titelblätter, von wegen versaut das nicht, so ein bisschen nach dem Motto im Pokal, was war das für Viertelfinale, gab es ja diesen Skandal, wo eben ein Fan diese Stange aufs Spielfeld geworfen hat und da jetzt natürlich auch wieder mega aufgeheizte Stimmung. Also in einem Derby, Sevilla-Derby, Zweiter gegen Dritter, das gab es noch nie so zum Zeitpunkt der Saison, deswegen natürlich mega spannend. Aber die Mannschaften, ja, haben es ja dann doch mehr oder weniger gut gelöst, ohne dass es da jetzt die ganz großen Skandale gab. Der FC Sevilla 2-1 gewonnen, Lopetegui wie immer extrem emotional danach natürlich gejubelt. Ich glaube, der hat in der Liga ist in den Derbys noch ungeschlagen, nur eben in der Copa gab es das aus. Aber ja, hat mich dann doch fast ein bisschen überrascht, weil Betis war so das Team, das In-Team der Stunde und Sevilla in Topspielen irgendwie, wenn es drauf ankommt, haben sie doch gerne mal versagt.
Ja, ich habe auch unentschieden getippt. Mhm. Ich dachte tatsächlich, dass Betis, weil sie so gut in Form sind, dass sie dann einen Punkt mitnehmen können, dass man sich eher auf Augenhöhe begegnet, aber im Endeffekt, naja, wenn Sevilla mal führt, vor allem zu Hause, ne, dann sind sie ja eigentlich kaum zu knacken. Das ist ja das, auch wenn Betis dann hinten raus in der 94. durch Canales ist, dann zumindest das eine Tor erzielen konnte, war natürlich viel zu spät. Wenn das früher gefallen wäre, wäre vielleicht ein bisschen noch was gegangen. Aber so, wenn die 1-0 oder 2-0 führen, Sevilla, ne, so sicher wie die hinten stehen, dann wird es natürlich brutal schwer. Der Elfmeter ist natürlich dann blöd von Bravo, da dass er so raus. Davor dein, du hast es auch
getweetet, mein Freund, ne?
Bartra sieht da wieder nicht gut aus, obwohl er sich ja in der Saison wirklich stabil zeigt bisher und Stamm ist. Und da kann man diesmal nicht so viel meckern wie sonst.
Unbestritten Stamm jetzt auch nicht. Glaubst du, jedes zweite Spiel macht er?
Weiß ich jetzt nicht, habe ich ihn nicht angeguckt. Aber auf jeden Fall, so wackelig ist er nicht mehr. Aber just in dem Derby jetzt, eigentlich ist der Ball ja geklärt und dann stolpert er da in Nesiri.
Macht
es
wieder gefährlich.
Genau, macht es wieder gefährlich, stolpert ihm da den Ball in die Füße und dann kommt er auch noch Bravo raus. Ich hab das übrigens nicht verstanden.
Gute Frage, wollte ich dich auch fragen.
Warum war
Rui Costa?
Ich hab's auch nicht auf dem Zettel gehabt, ob er sich irgendwie verletzt hat oder irgendwas. Auf jeden Fall war es ja keine gute Entscheidung, falls es nicht verletzungsbedingt war. Denn Bravo sieht ja bei beiden Toren alles andere als gut aus. Den Elfmeter verschuldet er. Da macht natürlich auch Enesiri schlau, aber dann beim 2-0, das ist ein klarer Torwartfehler.
Den,
ne,
muss er haben. Der geht also ja unter ihm durch, der Schuss von Munir.
Bahnschrankig, ne? Und da siehst du ihm sein Alter vor allem an. Ja. Er hat das ganze Jahr nicht gespielt, dann plötzlich im Derby und dann ist er natürlich komplett eingerostet. Also
ja, beim Elfmeter wollte ich noch sagen, er zieht ja noch die Hände zurück, damit Enesiri da nicht drüber stolpert, aber trotzdem ist ja dann der Körper rutscht ja so in den Weg und das nimmt dann natürlich dann Enesiri an, wobei der ja trotzdem dann ein freies Tor gehabt hätte, wenn er noch den Schritt zum Ball geht. Aber gut, das ist dann natürlich die typische Elfmeter-Torhüter-Sache. Würde ich jetzt Bravo weniger die Schuld geben, als dann natürlich beim 2-0 da auch. Spannend, wer war es? Bono im Kasten, Abschlag und dann direkt mal eine Vorlage in Munirs Lauf. Auch davor verliert Betis schon das Kopfballduell, geht nicht richtig ran und dann ist Munir auf und davon muss ein Bravo haben. Aber ja, ist eine große Frage, warum Rui Costa da nicht zwischen den Pfosten stand. Aber man muss auch mal wieder erwähnen, tolle Stimmung im Sanchez-Pizjuan, oder? Da ist einfach weiter, die beiden Sevilla-Clubs irgendwie stehen für gute Fußballatmosphäre. Also wenn ihr euch irgendwie ein Stadion aussucht und ihr habt nur ein oder zwei zur Wahl, dann vielleicht eher die beiden als jetzt. Ja, Bernabéu und Camp Nou ist auch nett, aber wer richtig ein Stimmungsfanatiker ist, der kann eher dorthin, auch wenn es natürlich bei so einem Derby wenig Tickets gibt, aber es ist ja generell immer Hymne davor und Lichtshow und einfach immer, die Leute haben keine Handys in der Hand, sondern einfach wirklich klatschen und machen mit, da gute Action. Ja, und da jetzt Sevilla weiter Zweiter, 6 Punkte hinter Real.
Tja, für Barca übrigens war das Ergebnis gar nicht so schlecht, für Atletico natürlich auch nicht, dass Betis gewonnen hat, denn jetzt wird es noch kuscheliger.
Ja, bisher ein Punkt war zwischen drei Teams.
Genau, bisher war ja Betis ziemlich klar Dritter, also wirklich auch viele, viele Punkte vor Barca und Atletico, die ja straucheln seit Monaten, aber der Vorsprung ist fast komplett aufgebraucht. Ein mickriges Pünktchen zwischen Platz 3 und Platz 5, also da wird es wirklich richtig kuschelig und für Betis glaube, das wäre schon irgendwo enttäuschend, wenn sie dann letztlich nach so grandioser Saison dann doch noch den Champions League-Platz verspielen, wonach es ja leider schon ein bisschen aussieht, weil ich meine, es sind noch ewig viele Spiele, ne? Ja. 13 oder 12 an der Zahl. Spieltage zu gehen. Also da kann noch viel passieren, aber und ja, dass der Vorsprung jetzt schon aufgebraucht ist, hat mich auch ein bisschen erstaunt.
Betis ist vermutlich die einzige Mannschaft, die noch in drei Wettbewerben am Leben ist. Also jetzt haben sie Copa del Rey, ist jetzt am Donnerstag das Halbfinal-Rückspiel gegen Rayo und dann natürlich jetzt gegen Frankfurt in der Europa League. Gegen Zenit gab es ja da 0-0 unter der Woche, das hat gereicht. Ja, da geht man bestimmt irgendwann auf den Zahnfleisch. Aber das hat man jetzt schon eine Weile gehabt und trotzdem ja immer noch auch mal gerne 3-4 Tore gemacht und dann egal, ob Fekir trifft oder Iglesias vorne, Willian vorne, ist ja auch eigentlich, hat das ganz gut mir gefallen und eben auch dadurch, dass man Bartra bisher noch nicht kritisieren konnte, zeigt es auch, Pellegrini hat auch die Abwehr ganz gut hinbekommen, aber ja, jetzt mit Barca und Atleti im Nacken wird das langsam eng. Schauen wir doch mal auf Atletico, ja, gegen United soll das nichts sein mit einem Sieg, da hatte noch jemand spät was dagegen, aber dann eben jetzt am Wochenende mal wieder, ja, Doppelpack Lodi gegen Celta Vigo. Hat jetzt auch, glaube ich, keiner so auf dem Wettschein gehabt, oder?
Ja, vor allem hat er eine, ich fange mal lieber mit dem Champions-League-Spiel an, da hat er ja schon eine grandiose Vorlage geliefert auf João Felix, das war ja auch seine Flanke, ne, die er da reingefeuert hat, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube schon, dass er es war. Es war schon ein super Assist, also richtig gute Form.
Ist ja jetzt auch ein bisschen andere Position, nicht mehr so dieser Linksverteidiger, sondern eher jetzt noch eins vor. Dann
hat er Wingback gespielt am Wochenende? Das weiß ich gar nicht. Ja, aber ich wollte tatsächlich darauf hinaus, dass ich glaube, gegen United, ja, da hat er, meine ich, im Mittelfeld gespielt mit Reinildo hinter ihm. Habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, aber ich meine schon, das wahrgenommen zu haben, ja. Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich glaube, dass ihm grundsätzlich die Konkurrenz durch Reinildo wahrscheinlich auch gut tut und ihn anspornt. Denn anders kann ich mir nicht erklären, dass er plötzlich auch noch zwei Tore schießt am Wochenende. also, ne, manchmal ist so eine Konkurrenzsituation durchaus förderlich für den einen oder anderen Spieler. Also in dem Fall definitiv erstaunlich, ne?
Ja, Konkurrenzkampf kann was bewirken, absolut. Herr Ancelotti.
Ja, Ancelotti, genau, tatsächlich, ja.
Oh gut, wir sind noch bei Atletico, da eben jetzt 45 Punkte aus 26 Spieltagen, ja, punktgleich mit Barca, eine hinter Betis, das kann schon was werden und da jetzt Celta Vigo hat ja eigentlich auch ganz gut mitgespielt, aber irgendwie sollte das halt einfach nicht sein, da war dann doch Atleti in den entscheidenden Szenen gefährlicher, effektiver oder was hast du so gesehen?
Ja, so viel habe ich tatsächlich nicht mitbekommen von dem Spiel, deswegen kann ich da jetzt nicht en Detail diesmal richten über Atletico, aber was ihn natürlich gut tun wird, endlich mal ein 2-0. Also ich glaube, Oblak kennt das Gefühl wahrscheinlich schon gar nicht mehr, 2-0 zu spielen tatsächlich. Auch übrigens beim Gegentor gegen Man United, ne, wirklich einen Fehler macht er nicht.
Ja, aber steht halt irgendwie.
Aber steht halt, genau, eigentlich einen Ticken zu weit im Torwart. Ich habe nämlich extra, ich war mir nicht sicher, habe unseren Freund Sascha Felder auf Twitter gefragt, unseren Torwart-Experten, der ja immer Montag auch seine Keeper-Analyse macht. Und er hat auch gesagt, ja, da sieht er nicht so gut aus. Er steht zu weit links und dann macht das Tor quasi frei und auch nicht Oblak-typisch. Also man kann ihn da nicht komplett von dem Fehler freisprechen. Also ein Fehler an sich ist nicht, aber es ist halt nicht das sehr gute Torwartspiel, das man von Oblak eigentlich gewohnt ist. So. Also auch da,
34 Gegentore, das ist der höchste Wert unter den Top 8. Erst danach auf Platz 9 Valencia mit 42.
Auch deswegen habe ich übrigens nur 2-1 Atletico getippt gegen Celta, weil ich schon gedacht habe, Celta, die auch alles andere als schlecht drauf sind, dass sie da zumindest ihr Tor hinbekommen. Aber nee, zu 0. Also da muss man Atletico einfach mal loben. Endlich mal wieder die 0 wird der Mannschaft, glaube ich, sehr gut. Und es war übrigens sehr, sehr bitter, muss man auch nochmal sagen, gegen Manchester United. Mhm. Ich fand sie wirklich super in der ersten Halbzeit. Also es war wirklich das Atletico, das man ja eigentlich seit 3, 4, 5 Jahren kennt, vor allem in Europa. Ne? Dieses
bissig gallig.
Bissig gallig, zweikampfstark, eiskalt auch in den wenigen Aktionen. Man United hatte ja überhaupt keinen Auftrag. Also ich glaube, die hatten keine Ballberührung im gegnerischen 16er in der ersten Halbzeit, das muss man sich mal vorstellen. Gegen dieses wackelige Atletico, das ja seit Monaten immer 2+ Gegentore kassiert, wir haben es ja auch häufiger thematisiert, ne? Also gegen Getafe und Valencia und Barca, es gab ja nur noch reihenweise Gegentore. Und dann schaffst du so eine tolle Performance aus Atletico-Sicht hinzulegen in der ersten Halbzeit, aber du kassierst halt trotzdem wieder das eine Gegentor. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich war auch enttäuscht aus Atletico-Sicht. Ich hätte echt mir gewünscht, dass er dieses Spiel gewinnen. Es wäre auch verdient gewesen. Ja. Aber hinten raus wurde es dann zu dünn. Also so die letzten 20 Minuten, das war mir dann auch wieder zu wenig von Atletico. Die konnten natürlich dieses grandiose Niveau aus der ersten Halbzeit einfach nicht halten. Ist auch utopisch, ne? Du spielst selten über 90 Minuten so ein krasses Pressing und laufstark und zweikampfstark. Irgendwann lässt du natürlich nach, aber unterm Strich
haben sich selbst nicht belohnt.
Ja, haben sich nicht belohnt für einen eigentlich guten Auftritt, ich sag mal 70 von 90 Minuten. Im Endeffekt musst du da mindestens das 1-0 mit nach Hause nehmen, vielleicht sogar das zweite Tor machen, dann wäre es ja ein richtig geiles Ergebnis. Aber so 1-1, klar, Auswärtstorregel gibt es nicht mehr, aber heißt ja im Umkehrschluss, du musst jetzt gewinnen. Ob nach 90, nach 120 oder nach Elfmeterschießen, aber de facto musst du gewinnen. Also, boah, das ist schon
im Old Trafford, mit dann nochmal extra Motivation CR7, der war ja nicht so zu sehen im Wander.
Ich fürchte noch mal bleibt Man United nicht ohne Ballberührung im Atleti 16er. Also das wird wesentlich schwerer. Von daher, ja, bitteres Ergebnis einfach nach eigentlich sehr, sehr guter Leistung.
Bestimmt, bestimmt. Na gut, dann muss ich auch mal wieder loben. Und das ist erneut eigentlich der FC Barcelona für seine brutale Effektivität, für Tempo vorne. Die Joker funktionieren. Ich glaube, alle drei haben gestochen. Das läuft einfach. Barca rollt und rollt. Und ja, man kann sich es irgendwie auch mittlerweile wieder ansehen. Die Defensive hat Xavi auch ganz okay hinbekommen. Also jetzt ein 4-0 gegen Athletic. Ja, die waren auch müde jetzt von Doppelbelastung und sind auch durchrotiert. Die haben auch das Copa-Halbfinale jetzt am Mittwoch im Auge. Da fehlten dann natürlich vorne auch ein bisschen Power und es wurden dann nur so ein paar Schüsschen abgegeben. Aber Barca jetzt eben, ich habe weiter durchgezählt, jetzt von den in der Liga, von den letzten 26 Schüssen aufs Tor gingen 16 rein. Das ist 62-prozentige Quote.
Das ist sehr krass.
Und
das wusste ich gar nicht.
Ja, und 14 von 18 Punkten haben sie da geholt. Also es gab ja noch diese zwei Unentschieden, aber sie sind echt brutal effektiv, weil man einfach sich Qualität vorne geholt hat mit Aubameyang und Co. Dembélé ist motiviert, ja. Er zeigt noch was und dann ja, kommt sowas bei rum. 4-0 gegen Athletic. Stark.
In vier der letzten sechs Spiele haben sie 4 Tore erzielt. 4-2 gegen Atletico, 4-1 in Valencia.
Valencia.
2 gegen Neapel und jetzt 4-0 gegen Athletic.
Junge,
Wahnsinn, ne? Also
die
wirklich.
Was gut zu machen.
Wirklich. Also die rollen einfach komplett. Das ist wirklich, wirklich grandios. Vor allem jetzt gegen Athletic am Wochenende, klar, das, ich will jetzt nicht sagen, konnte man erwarten, aber. Auswärts, der Athletic-Club im Camp Nou hat ja eine grauenhafte Bilanz. Ich weiß gar nicht, die letzten 19 Spiele verloren oder irgendwie sowas oder nicht gewonnen.
Ist eine also andere Mannschaft als in der Copa.
Genau, vor allem im San Mamés. Also deswegen überrascht er der Heimsieg nicht und auch, dass er dann komfortabel ist, ob 2-0, 3-0, 4-0, ist ja dann wurscht. Aber das überrascht nicht. Plus, sie haben rotiert. Ich fand tatsächlich überraschend, positiv überraschend den Auftritt in Neapel. Das war grandios. Also diese erste Halbzeit auch wieder. Absoluter Wahnsinn, was Barca da hingelegt hat. Klar, hinten immer mal wieder kann es mal einen Konter geben und so, aber dieses Pressing vorne drauf, eiskalt, Frenkie de Jong, Traumtor, Aubameyang wieder geknipst und zwar auch wieder in den Winkel, das Ding voller Selbstvertrauen. Ne? Thema Qualität eingekauft, der weiß halt, wo das Tor steht. Riecher gehabt, auch jetzt gegen Athletic wieder am Wochenende. Den musst du auch erstmal so machen, im Fallen, halb in der Luft stehend da, ne? Ein halber Karate-Kick, das, den macht auch nicht jeder, auch wenn es natürlich nur ein Abstauber-Rebound war, aber den musst du so auch erstmal machen. Also ja, Qualität eingekauft, Selbstbewusstsein, es funktioniert. Es ist echt, echt toll, was man da in den letzten Wochen sieht. Und ich glaube, diese Illusion, die der Kule jetzt hat, ne, diese Begeisterung, diese Zuversicht, diese Vorfreude auf die Mannschaft, das ist schon eine nice Sache.
Es ist halt auch viel Effektivität, weil es gegen Athletic ja auch nur 4 Schüsse aufs Tor waren und dann müssen die eben auch reingehen und wenn die da nicht reingehen, sieht das vielleicht geht das noch anders aus, aber trotzdem gibt es da aktuell nicht viel zu meckern. Jetzt auch, das Athletic ist ja auch ein bisschen auseinandergebrochen in der Schlussphase, waren dann ja auch nicht mehr so dran und dann dachten die nach dem 3-0, ja gut, jetzt spielt das Barca auch locker runter, nee, dann hauen sie doch noch das 4-0 raus in der, was war es, 94. Minute, weil Memphis auch nochmal wollte. Da hat dann Athletic einfach auch die Gegenwehr komplett eingestellt, obwohl sie ja eigentlich auch die zweitbeste Defensive der Liga war. Waren jetzt nicht mehr. Sevilla ist es weiter vor Real. Aber ja, Marcelino Garcia, der Trainer von Bilbao, in der Liga gegen Barca weiter ohne Sieg. Das war jetzt das 20. Duell, er hat 13 Mal verloren, 7 Unentschieden immerhin. Aber irgendwie hat er da die negativste Bilanz überhaupt in der La Liga-Historie. Aller Trainer gegen alle Teams. Also ich glaube, Bordalas ist nicht weit weg von Simeone oder so. Wie war das? Aber Marcelino da eben schon 20 Mal jetzt nicht gewinnen können. Das ist ein trauriger La Liga-Rekord. Und ja, ich glaube, hatten auch fast alle getippt. Von dem her war das keine große Überraschung, weil hier Sinan Asani, Max hatte, Karim, doch alle unentschieden. Naja, aber auch eben fast alle anderen Barca-Sieg. Ja, und dann können wir so langsam mal gucken, was denn noch geht für Barca in der Meisterschaft. So verbunden mit auch der Frage von Pascal, verspielt denn Real noch die Meisterschaft oder wie lullen die sich da ein? Wie weit kommt Barca noch? Wer wird am Ende Zweiter? Also Sevilla hat da jetzt mal einen rausgehauen. Barca ist im Rollen, Betis stürzt vielleicht doch noch
es
ab.
Es sind halt 15 Punkte, ne? Also sehr schön und gut, die Thematik an sich, weil es spricht ja positive, ist ja positiv, ne? dass du nach oben blickst und nicht nach unten, dass du nicht Angst hast, einen Platz zu verspielen. Sind ja trotzdem punktgleich mit dem Fünften, ne? Also eigentlich gibt es ja keinen Grund, wirklich nach oben zu gucken, sondern du musst schauen, dass du Vierter bleibst, aber die Thematik ist tatsächlich, ja, was geht in der Meisterschaft? Also nicht nur hier durch dich in dem Podcast, sondern auch Xavi auf der PK wurde ja vor dem Spiel schon gefragt, hier, geht da eigentlich noch was? Und auch nach dem Spiel wurde gefragt, geht da eigentlich noch was in der Meisterschaft? Ich finde das ziemlich kurios. Klar, die Form ist grandios. Sie schießen Tore ohne Ende. Sie sind 10 Spiele, glaube ich, in der Liga ungeschlagen. Aber es sind 15 Punkte, Leute. Es sind ja nur noch 12 Spiele. Also, wie soll denn das gehen?
Ja, selbst wenn du den Klassiko am 20. März gewinnst, dann sind es immer noch nur 12 Punkte. Also muss schon noch viel passieren, aber es ist eben die Art und Weise, was Real Madrid aktuell so anbietet, weswegen da auch Pascal natürlich skeptisch ist. Ich sag jetzt nicht, Real wird das verspielen, aber die Art und Weise, also es war jetzt auch gegen Rayo Vallecano, die ganz wieder wie gegen Alaves und davor Granada schon oft einfach die Pummelluft-Taktik, sprich einfach den Gegner irgendwie einschläfern, nicht durch Gesang, sondern durch einfaches, langweiliges Fußballgetreller, viel Kontrolle und ja, aber es fehlt einfach vorne diese Durchschlagskraft, was überraschend ist, es spielen immer die gleichen Mittelfeld mit Modric, Casemiro, Kroos und die sind eingespielt, die verstehen sich blind, aber der Gegner weiß ja auch, was er kriegt. Genau die gleiche Elf war so zu erwarten, darauf konnte Antoni Iraola seine Mannschaft tagelang vorbereiten, deswegen war es ja hier und da auch, also diese Courtois-Doppelparade, wenn da einer reingeht, dann gewinnt Rayo das Ding vielleicht 1-0. Also da ist einfach Ancelotti auf einem sehr minimalistischen Weg jetzt aktuell. Kräfte sparen hier, wenig rotieren, ähnlich wie Zidane. Vertraut seinen Kumpels, hat dann auch nicht die Eier mal was zu wagen, was zu experimentieren. Hat scheinbar irgendein Problem mit Hazard, mit Jovic ja ähnlich, dass die kaum zum Zug kommen, dass da immer Asensio, Vinicius spielen. Klar, PSG ist am 9. März, aber du musst trotzdem irgendwas machen, hatten, weil Valverde hätte spielen müssen. Hat dann auch viel mehr gebracht im zweiten Durchgang, aber es gibt Gründe, pessimistisch zu sein. Real Madrid wird auch nicht jedes Spiel gewinnen von den letzten 12 Spieltagen, aber die Meisterschaften lässt man sich nicht mehr nehmen.
Apropos pessimistisch sein, auch unser Patron und Supporter Hector Balaguer ist ziemlich pessimistisch, wenn ich da sehe, was er in unserem Discord-Channel schreibt. Er schreibt nämlich, wenn wir weiter, also wir Real Madrid, wenn wir weiter so schlecht und ideenlos spielen, ohne Überraschungseffekt, dann werden uns PSG und Barca schlagen. Tja, das ist eine Aussage, die kommt von einem Fan des, nochmal, unangefochtenen Tabellenführers in der Liga, der 6 Punkte Vorsprung hat auf Platz 2. Und Platz 2 ist ja nicht Barca, ne? das Monster-Barca von aktuell. Nee, das ist einfach Sevilla, die immer wieder ihre 0-0s 1-1 drin haben auswärts. Also die Stimmung könnte tatsächlich anders, unterschiedlich kaum sein in den beiden Lagern. Ja. Also im Barca-Lager und im Real Madrid-Lager. Ne? Die Punkteausbeute stimmt. Aber die Leistung von Real Madrid, die stimmt alles andere als, also die stimmt überhaupt nicht, die, ne?
Die ist so sehr, sehr enttäuschend. Vor dem PSG-Rückspiel ist da noch nicht so richtig Euphorie, der Glaube der Fans ist noch nicht da, dass da irgendwie Ancelotti viel anders machen wird. Klar, er muss was anders machen, weil Casemiro gesperrt, auch Mondi gesperrt, also wird Alaba wohl links und dann im Mittelfeld irgendwie vielleicht Kroos auf der 6. Valverde davor, so war es jetzt auch in der zweiten Hälfte gegen Rayo und Valverde hat das auch gut gemacht, aber es muss einfach noch ein bisschen mehr gehen, ob da jetzt ein Asensio mehr Carvajal unterstützen wird gegen Mbappé als im Hinspiel, halte ich schon auch ziemlich fraglich. Ich bleibe trotzdem noch optimistisch hinsichtlich Meisterschaft und ja, gegen PSG, das bezeichne ich fast ein bisschen als heilige Mission. Jetzt, wo die das Finale daheim bekommen haben, auch wenn in einem anderen Stadion in Paris, muss Real ja da PSG rauswerfen. Aber gut, das wird eine Herkulesaufgabe. Natürlich
Zweckoptimismus ist ja, das, ja, Herr Kern. Das ist wirklich Zweckoptimismus.
Schöne Rederei. Topspielmodus, Real, Champions League Modus, ja, volles
Bernabéu. Aber schön, dass du das selbst zugibst, dass das dir schön
ist. Ja, natürlich.
übrigens zu Xavi noch ein Nachtrag zum Thema, geht da noch was in Sachen Meisterschaft? Für mich geht es nicht, weil der Abstand einfach zu krass ist. Also wenn wir jetzt den, weiß ich nicht, den 17. Spieltag hätten oder 18. oder so, ne? Also wenn Halbzeit wäre, Winterpause, dann wäre was anderes, aber es sind zu wenig Spiele, glaube ich. Plus Real Madrid, klar, wird ab und zu mal hier ein Unentschieden da, eine Niederlage in Alaves oder weiß der Geier wo, aber es wird nicht reichen, weil es zu wenig Spiele sind. Ne? So, nichtsdestotrotz, die finde ich den Satz von Xavi trotzdem gut, weil er etwas transportiert, nämlich Zuversicht, Selbstbewusstsein, Enthusiasmus. Er wurde gefragt hinsichtlich Meisterschaft. Wir schließen nichts aus. Wir wissen, dass Real Madrid stark ist. Sevilla gewinnt seine Spiele ebenfalls. Wir müssen Plätze gut machen. Wir sind jetzt Vierter, nehmen dann den dritten Platz in Angriff und dann den zweiten. Und wenn wir das schaffen, dann auch den ersten. Also wirklich Step by Step. Partido a Partido, hatte ich fast gesagt, aber es ist ja Platz, A-Platz, ne, so. Mhm. Aber trotzdem, sie blicken nach oben. Also wir wollen jetzt den dritten, den haben sie ja fast schon, einen Punkt noch Betis. Mhm. Wenn sie Platz drei sind sie nicht zufrieden? Nee, dann wollen sie Zweiter werden. Und wenn sie Zweiter sind, sagen wir ja, dann gucken wir, ob wir Erster werden können. Das ist das richtige Mindset. Das finde ich wirklich grandios, wenn ein Trainer so positiv denkt, so positiv redet, das überträgt er auf die Mannschaft. Das ist ein Spirit, den die Mannschaft aufnimmt, den die Mannschaft dann auch auf dem Platz wiedergibt. Und das sieht man aktuell Woche für Woche beim FC Barcelona. Die glauben an sich, die blicken nach vorne, die spielen voller Selbstbewusstsein. Und das, ja, sieht man einfach jede Woche. Das ist echt positiv.
Da muss ich auch erwähnen, es gab ja auch ein bisschen Häme jetzt unter der Woche über dieses Video, wie Laporta nach dem Neapel-Sieg gefeiert hat. Aber es war ein Europa-League-Spiel. Aber es geht ja nicht nur um dieses eine Spiel, das Rückspiel, was man da entschieden hat, sondern auch generell, dass man einfach aus diesem Tal raus ist, dass wieder Glaube herrscht, dass es wieder gut läuft vorne irgendwie. Es fallen Tore, die Jugend ist da, es funktioniert. Das ist ja generell so ein bisschen, dass er einfach glaubt so, hey, wir haben es jetzt den tiefsten Punkt, den untersten Punkt haben wir überwunden und jetzt geht es nur noch bergauf. Ob das dann zweiter, dritter Platz am Ende ist egal, aber die Mannschaft oder die Fans haben wieder Spaß, die Mannschaft strahlt wieder was aus, es ist wieder ein bisschen Barca durch die Jugend dabei, also darum ging es ja, glaube ich, auch bei seinem Jubel.
Ich fand das Video tatsächlich auch sehr, sehr positiv, man liest natürlich dann immer ein paar Gehässigkeiten und ihr freut euch über, es ist ja nicht mal Achtelfinale, es ist ja Zwischenrunde,
stimmt.
Also Europa League ist eh schon peinlich für Barca natürlich. Und dann ist es nicht mal ein K.O.-Spiel schon, aber nicht mal Achtelfinale, es ist ja nicht ein Halbfinale oder so. Und trotzdem freut sich der Präsident wie sonst was. Und natürlich, man kann das auch ein bisschen gehässig sehen, aber nee, das ist was Positives. Die Mannschaft lebt, der Präsident lebt dieses Spiel, lebt die Mannschaft, lebt das Ergebnis wie ein Fan, also freut sich wie ein Fan. Das ist ja positiv, wenn jemand so mit dem Herzblut dabei ist grundsätzlich. Und plus, es zeigt ja, wie viel das dem Verein bedeutet, denn er verkörpert ja in dem Moment den Verein. Als Präsident machst du es ja eh immer. Und er zeigt also auf, hey, wir wollen dieses Ding gewinnen. Das ist uns nicht völlig scheißegal, diese Europa League, wie es ja für so, so viele Vereine in Europa der Fall ist. Also vor allem für die Engländer, Dortmund. Für die Deutschen. Dortmund hat sich blamiert. Seit Jahren blamieren sich die Bundesliga-Vereine, egal ob sie Freiburg, Hoffenheim, Mainz, wie sie auch immer heißen. Ja. Ausnahme ist natürlich Frankfurt, aber Leverkusen auch die letzten Jahre immer wieder gegen irgendwelche osteuropäischen Teams blamieren, die sich und scheiden aus gegen Mannschaften, die man kaum kennt. Ja. Und das große, große Barca nimmt diese Europa League so ernst und freuen sich über einen Auswärtssieg in Neapel, als wenn es Champions League Halbfinale wäre. So. Ja. Und das ist einfach etwas super, super Positives. Und das nochmal, das zeigt ja auch, was aktuell los ist bei dem Verein, nämlich Selbstbewusstsein, Zuversicht, Freude, Illusion, wie der Spanier sagt.
Ja, sehr gut. Da hat auch der Robin uns geschrieben. Er schreibt, ich bin Real-Fan und muss zugeben, dass die Spiele von Barcelona den viel höheren Unterhaltungswert haben. Reals Kontrollfußball ist einfach nur langweilig anzuschauen. Klar zählt am Ende der Erfolg, aber gerade in jüngerer Vergangenheit ist das schon häufig harte Kost. Und ja, sind wir wieder beim Thema. Real ist Auenland, ist nett und beschaulich und ruhig und irgendwie geht's auch, aber Barca aktuell da mehr Action, egal ob New York, Madrid oder was auch immer, da wo man ein bisschen mehr gucken kann, wo man besser unterhalten wird und ja, da kann man sich dann die Highlights auch mal anschauen und denkt sich wieder, Aubameyang haut das Ding wieder in den Winkel, schon eine Ansage.
Der hat halt auch Bock, ne? Die haben halt, also hat muss Bock. Man ja auch sagen, in Arsenal nicht mehr zu oder nicht mehr, ne, er war nicht mehr gewollt, der Verein wollte ihn loswerden, er hatte auch Bock auf Barca, hat auf Geld verzichtet und diesen Bock zu kommen, da zu sein beim FC Barcelona, zeigt er halt jetzt. Der übrigens, die Tore sind ja das eine. Wie viel hat er jetzt geschossen? 4 in 5 Spielen zuletzt, glaube ich, irgendwie sowas.
Ja,
oder 5 in 6, ich habe jetzt die Zahl vergessen. Aber auf jeden Fall, das ist das eine, Tore schießen, super wichtig natürlich, aber auch, was ich loben will, ist auf dem Platz, wie er gegenpresst, wie er läuft, wie er arbeitet, wie er gegen Neapel hat man es super gesehen, jetzt auch Rückwärtsarbeit gegen Athletic Bilbao in einer Szene, die ich vorhin auf Twitter gesehen habe, wo er einfach mit nach hinten rennt und eine Grätsche ansetzt und den Ball erobert. Das ist eben das, was Xavis Barca auch braucht, was generell Barca seit Jahren nicht mehr hatte. Ne? Ja, ja. Warum gab es diese 8-2-Klatschen gegen Bayern und Co.? Naja, weil vorne halt Suarez und Messi rumstanden, schon mal zwei Spieler, die weniger pressen und die hinten hatten überhaupt keinen Auftrag und koordiniert zusammen, mannschaftlich war nichts und dann kassierst halt reihenweise Klatschen gegen Top-Teams. Ja. Das ist jetzt eben anders. Ne? Sie pressen, sie laufen, sie funktionieren als Mannschaft und das liegt eben auch an den Neuverpflichtungen, die eben ihren Job auch machen. Die Bock haben, Adama, Auber, Ferran Torres, die laufen, die kämpfen, die fighten, die sich reinwerfen. Das ist wirklich eine tolle Sache aktuell. Also es stimmt auch mannschaftlich. Und übrigens muss ich auch an Real denken, als du vorhin gesagt hast, immer die gleichen spielen. Mhm. Ja, wenn ich so auf Auber gucke, ich glaube, der Tete, genauso wie Traoré, diesem Real Madrid vielleicht auch ganz gut.
Ja, jeder frische Wind wäre willkommen.
Schon, ne?
Natürlich, natürlich. Asensio ist auch nur immer mal für ein Golazo gut, wenn er Lust hat. Und ansonsten versteckt er sich. Und Casemiro, Modric, Kroos habe ich angesprochen, die sind durchschnittlich irgendwie 32 Jahre alt, spielen ja auch seit 2016 zusammen, das auch auf einem sehr, sehr hohen Weltklasse-Niveau, haben viermal Champions League gewonnen, aber es ist halt wenig Überraschendes dabei und so dieser frische Wind könnte von Valverde, von Camavinga kommen, auch Ceballos eigentlich hat ganz gute Akzente gesetzt nach Einwechslung, aber Ancelotti vertraut halt auf das, was er kennt, was schon immer irgendwie da ist, das Altbewährte und war ja auch deswegen gegen PSG fast ein bisschen paralysiert von wegen, hey, wie können denn Modric und Kroos so viele Fehlpässe spielen, der konnte nicht verstehen, dass man da vielleicht was ändern muss, dass er da was ändern hätte müssen, aber irgendwie ist da einfach so ein blindes Vertrauen auch zwischen Trainer und Spieler, was gut ist, aber es sorgt eben selten für Überraschungen und dann eben auch manchmal für Langeweile, für zu viel Kontrolle, ja, und da muss das muss Ancelotti besser managen. So wäre mein Wunsch gegen PSG irgendwie ein 4-4-2, Valverde, Vinicius außen, vielleicht auch Modric raus, damit Camavinga spielen kann. Modric hat vielleicht auch nur noch den Akku für 30, 40 Minuten, kann man ja einwechseln für eine Verlängerung, was auch immer. Einfach, damit Pochettino nicht weiß, ach, genau die 11 werden spielen, sondern ein bisschen vielleicht überrascht wird. Aber da haben wir dann natürlich in der nächsten Folge nochmal genauere PSG-Vorschau-Prognose.
Übrigens auch in der letzten, kann man ja auch kurz Werbung für machen. Wir hatten ja einen Special Guest in unserer letzten Folge. Da den Niklas. Unseren Patreon dabei. Und das kann man sich ja auch nochmal anhören. Das kann man sich übrigens auch vor dem PSG-Spiel dann in, was sind es, 10 Tagen, 9 Tagen, 8 Tagen, ja. Nochmal anhören. Also einfach die letzte, hast du eine Timeframe wahrscheinlich gemacht, denke ich mal. Ne? Einfach die letzten 15 Minuten, glaube ich, sind es 20, also, kann man sich in Ruhe anhören, weil da sprechen wir generell über den Status quo bei Real Madrid und warum sich auch Niklas da keine so oder warum ich mir so keine so großen Hoffnungen mache, bei euch natürlich ein bisschen mehr Zweckoptimismus und Hoffen und Klammern an den Strohhalm, aber da gibt es einige gute Gründe, warum man sehr viel Angst haben muss um Real ein bisschen bezüglich PSG, also das wird uns noch ein bisschen begleiten.
Ja. So, dann Copa del Rey haben wir noch offen. Da sind eben jetzt die Halbfinalrückspiele am Mittwoch und am Donnerstag. Das erste ist am Mittwoch zwischen Valencia und dem Athletic Club. Das ging ja 1-1 in Bilbao aus. War ja fast Überraschung, dass Valencia da nicht verliert im San Mamés. Nicht so wie Real und Barca vorher und so weiter. Valencia hatte jetzt mal wieder einen, ich will es nicht Achtungserfolg bezeichnen, das 1-0 gegen Mallorca, aber da, weil sie eben davor so viel verloren haben und es so gar nicht richtig rund lief, außer in der Copa, war das, glaube ich, schon befreiend da, der Sieg. Aber ich glaube, Athletik, wenn die jetzt so viel geschont haben, die werden alles darauf anlegen, die lassen sich das Finale nicht wieder nehmen oder lassen sie nicht nehmen, oder?
Ja, wird, glaube ich, schwierig tatsächlich. Also vor allem Bordalas, Valencia, ne? Die feuern halt auch alles rein und zwar buchstäblich auch in den Zweikämpfen. Also die werden da, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber an die Wettfreunde unter unseren Zuhörern, ich werde gucken, ob es irgendwie over 6,5 gelbe Karten oder so, so Tippen gibt.
Ja, auf jeden Fall.
Weil ob viele Tore fallen, weiß ich nicht, aber viele Karten wird es, glaube ich, geben. Also die Basken werden sowieso brennen, weil, wie gesagt, sie haben sich ja wirklich geschont. Das war ja auch, muss man auch in der bisschen mit reinkalkulieren, ne? beim 4-0-Ergebnis Barcas, A, 2 Tore spät und B, also Athletic Bilbao hat sich komplett geschont. Also die Williams-Brüder zum Beispiel, die ja grandios waren in beiden Spielen in der Copa gegen Barca und Real, haben ja gar nicht gespielt von Anfang an, wurden nur eingewechselt. Ja.
Aber Iñaki wurde eingewechselt und jetzt 221 Spieltage in Folge bestritten.
Ja, deswegen, der muss Wahnsinn. Ja dann spielen.
Ja, das ist so krass.
Selbst wenn Barca zur 50. Minute 4-0 geführt hätte, wäre der reingekommen, einfach nur damit er seinen Rekord weitergeht. So. Aber ich wollte nur sagen, ne, dass die geschont wurden, ist ein ganz klares Zeichen. Die werden sowas von Vollgas geben. Mhm. Aber Valencia glaube ich eben auch, weil Bordalas Valencia. Ja. Also das wird eine Schlacht, glaube ich. Ja. Also wenig Fußball, viel Kampf erwarte ich bei dem Spiel. Und dann bin ich mir nicht sicher, ob die Basken da wirklich einziehen. Mhm. Hinspiel war was? 1-1, glaube ich?
Ne? 1-1, ja.
Ich erwarte tatsächlich, also wenn du mich heute nach einem Tipp fragst, würde ich sagen 1-1. Und dann geht es Verlängerung und dann kann alles passieren. Also da Und dann hängt es davon ab, wer kriegt eine rote Karte und wer spielt in Überzahl.
So, das hält so, die Nerven
an. Genau, so, das, so ist ein bisschen mein Tipp aktuell. Also das
da ist ja, Valencia eine der jüngsten Mannschaften der Liga. Vielleicht sind die da nicht so cool. Athletik hat natürlich die Erfahrung in diesen K.O.-Runden. Ich glaube schon, Bilbao muss sich durchsetzen. Bilbao muss sich ja das Ding eigentlich auch holen, damit Iker Muniain endlich sagen kann, oh, alles erreicht im Leben. Ja, jetzt werde ich Hobbygärtner oder so. Ja, das ist eben Mittwoch 21.30 Uhr im Mestalla und dann Donnerstag 21 Uhr kommt es zum Rückspiel zwischen Betis und Rayo. Das hat ja Betis bei Rayo gewonnen. Rayo war ja da noch extrem heimstark und war noch ja, eher in Form, aber da ist jetzt eben die ganz große Delle natürlich drin. Ich glaube, von den letzten 7 Ligaspieltagen haben sie nur einen Punkt geholt. Das Hinspiel verloren zu Hause. Da muss schon Andoni Iraola, geiler Trainer natürlich, aber muss schon sehr viel in die Trickkiste greifen, um irgendwie ja im Benito Villamarín da noch was zu reißen, weil Betis ja war dann vielleicht auch schon im Derby nicht voll da, weil sie haben ja trotzdem auch irgendwie komisch gespielt, nicht ganz so wie davor in den Wochen.
Also da würde es mich enorm überraschen, wenn Betis das anbrennen lässt. Das Hinspielergebnis war grandios. Klar, es gibt auch keine Auswärtssiegregel natürlich. Das schmälert ja immer Auswärtssiege im Hinspiel ein bisschen, aber sie spielen jetzt zu Hause, sie haben das Hinspiel gewonnen. Rayo ist richtig schlecht drauf. Das wird Betis machen. Also das ist alles. Und ich glaube auch nicht nur machen im Sinne von weiterkommen, sondern ich glaube, die werden das auch erneut gewinnen. Ja. Also es würde mich zumindest überraschen. Und wenn nicht, mein Gott, mit Unentschieden bist du auch weiter. Also da sollte wirklich gar nichts anbrennen aus Betis Sicht. Und dann bin ich gespannt, Betis gegen Athletic oder Betis gegen Valencia. Nichtsdestotrotz, saftiges Finale wäre das mal. Also endlich mal, ich habe es ja eh schon mal thematisiert, endlich mal andere Mannschaften, ne? Nicht die Großkopferten da. Genau. Das tut auch der Liga gut, das tut diesen Vereinen gut grundsätzlich. Ja. Das finde ich schon eine spannende Sache.
Ja. Das wäre dann am 23. April wieder in Sevilla. Dort findet es ja die nächsten Jahre statt im Cartuja-Stadion von Sevilla, das Pokalfinale. Also bin ich gespannt. Mittwoch, Donnerstag haben wir da Partien. Haben wir denn sonst noch was für diese Folge? Ich glaube, dann sind wir schon mal durch.
Das ist ja für unsere Verhältnisse ein Quickie gewesen. Ja, bisher. Was ist denn da los? ja, wir können noch ein bisschen auf den Abstiegskampf gucken, denn ich finde, man sollte schon über Levante sprechen. Die haben einfach dein, Anführungszeichen, Elche 3-0 weggeelcht, ja, weggehauen.
Und mir jetzt reicht Achtung, jetzt mit Elche
echt. Ja, reicht's mit Elche.
Tippe ich mal für die und.
Ja. Nichtsdestotrotz, 3-0 weggehauen. Ja. Da ist noch Licht im Keller, ja. Kollege Kern. Ne? So, 6 Punkte aktuell nur, Rückstand auf Granada, aber Granada spielt heute Abend um 21 Uhr. Sie können da gegen Cádiz, also das ist ja eh nochmal ein absolutes kleines Keller-Endspiel da unten. Ne? Cádiz hat 20 Punkte, Granada 24, Granada auf dem 17. Platz, also auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Sprich, Cádiz muss das gewinnen und darf auf keinen Fall verlieren. Also unentschieden wäre, ginge noch halbwegs, aber eigentlich musst du da ein Mindset haben, das muss ich gewinnen. So. Und Levante hofft natürlich, dass keiner der beiden gewinnt wahrscheinlich, oder wenn, dann eher Cádiz, weil dann hat Levante völlig noch berechtigte Hoffnung, wie ich finde, da nochmal aufzuholen. Und da ginge dann, also wenn Granada nicht gewinnt, dann geht da halt wirklich noch was.
Ja, hat man auch schon öfter, wie ist da noch der Glaube da? Weil die Möglichkeiten haben sie, das Spielermaterial, gar keine Frage. Jetzt gab es diesen Sieg gegen Atletico, dann 1-1 gegen Levante, war auch mehr drin. Jetzt der Sieg, also so gesehen mal 3 Spiele ungeschlagen, 7 Punkte aus den letzten 3 Partien, ist eine absolute Ansage, aber es muss einfach so weitergehen. Dann sind die nächsten Gegner jetzt Bilbao und Espanyol. Ist nicht unmöglich, aber sie müssen einfach da an die Spur kommen und daran, glaube ich, wird's ein bisschen liegen, dass sie da auch mit den Nerven dann irgendwie durchdrehen, übermotiviert sind und dann doch irgendwie wieder in ein Loch fallen und es dann nicht gebacken kriegen. Aber ja, eigentlich kann man es sich schon ein bisschen wünschen, dass die irgendwie mit dem Spielermaterial in der Liga bleiben. Mal schauen.
Also zumindest mehr Spannung wünscht man sich natürlich, ne? Dass da nicht jemand sang- und klanglos absteigt. Und ich glaube tatsächlich, die glauben schon noch an sich. Wenn ich jetzt gucke, sie spielen beispielsweise noch gegen Granada, da gibt es noch das direkte Duell. Es gibt noch das direkte Duell übrigens am vorletzten Spieltag gegen Deportivo Alaves, die man auch ganz kurz thematisieren könnte, denn die haben 3 Punkte mehr oder weniger verschenkt in Getafe. War nämlich, ich glaube, 70 Minuten in Überzahl, lagen zweimal in Front, führten 2-1. Aber Enes Ünal hatte was dagegen, dass Getafe verliert.
Der Ballon d'Or-Kandidat.
Ein Wahnsinnskopfball in den Winkel. Also wirklich einer der besten Kopfbälle, die ihr in jeder, egal in welcher Liga, die ganze Saison sehen werdet. Zum 1-1 und dann 2-1 war natürlich glücklich, aber wenn es läuft, läuft es. Eine abgerutschte Flanke landet dann natürlich auch wieder im Tor, im Winkel. Also ich garantiert wollte er das nicht. Ich glaube, er wollte flanken. Absolutes Golazo da natürlich wieder. bitter, bitter, bitter für Deportivo Alaves, die, wie gesagt, ich glaube, 70 Minuten in Überzahl waren. Und wenn du in Überzahl spielst und dann noch führst, dass du dann nicht gewinnst, ist natürlich extrem bitter. Erst recht natürlich mit Blick auf die Tabelle, die jetzt nämlich auch 18. sind. Aber zeigt eben auch auf, die drei da unten, die glauben noch an sich. Ja, und Granada ist ja so richtig schlecht drauf. Ich habe es ja thematisiert. Die haben noch keinen Sieg in der Rückrunde. Und ich glaube, 5, 6, 7 Spiele alle verloren. Irgendwie sowas. Ich habe es nicht genau nachgeguckt. Aber ich glaube, da könnte schon noch richtig Drama gehen da unten.
Ein Pünktchen in der Rückrunde bisher, genauso wie Rayo. Ja. Aber Enes Ünal ist absolute Macht, was der in den letzten Wochen zeigt, seit dem Trainerwechsel. Ich glaube, an den ersten 11 Spieltagen hat er gar nicht getroffen und jetzt schon 13 Mal. Nur Karim Benzema hat mehr mit 19 an. Immerhin noch Vinicius und Raúl de Thomas auch 13, aber der trägt auch Getafe auf seinen Schultern und ist irgendwie zu allem fähig aktuell. Mal gucken, er schießt vielleicht Getafe noch auf die Champions League-Ränge. Haha, das natürlich nicht. Naja. Also wir haben heute noch Granada gegen Cádiz, dann Mittwoch Valencia Athletic und Donnerstag Betis gegen Rayo. Am Wochenende Real spielt am Samstag gegen Real Sociedad. Sonntag, ach, Barca ist bei Elche. Na, wie tippe ich denn da? Mal gucken.
Ja, da kannst du ja wieder mal auf Elche tippen.
Ja, ganz da kann klar. Ich mal bestimmt.
Ich habe genug gezockt die letzten Spieltage.
Jetzt
hast
du angefangen, an Elche zu glauben. Jetzt musst du bei deinem Team bleiben. Ja.
Ich habe so oft gegen Favoriten gepatzt, deswegen bin ich nur noch 15. im Tippspiel. Also das ist.
Ja, apropos Tippspiel. Ja, da gucke ich mal, ich bin Sechster, habe was, 12 Punkte, glaube ich, Rückstand, oder sind es 12?
22.
Nee, 22 sind es, ich habe mich verrechnet, ja, 22 sind es, ja, ist ein bisschen.
Der Paul ist zu gut,
er ist DVB-Fan
und trotzdem.
Der Paul ist stark, tatsächlich, aber mein Rivale ist ja nicht der Paul, sondern mein Rivale ist derjenige, der auf Rang 15 abgerutscht ist. Der Kollege aus diesem Podcast hier, der, ich glaube, du warst was? Du warst an 20 Spieltagen vor mir oder an 24 oder so.
Aber ich habe einen Leverkusen gemacht.
Ja, aber aktuell geht ja gar nichts mehr bei dir.
Tja. Nikolas ist aktuell noch der Spieltagsführende mit 21 Punkten. Mal gucken, ich habe ja unentschieden getippt zwischen Granada, Cádiz, du ja bestimmt auch. Ich glaube, der sichere Call. Mal gucken, ob ich da nochmal unter die Top 10 zumindest komme. Ich habe die letzten Spieltage zu oft gegen Favoriten gezockt. Von dem her selbst schuld. Naja. Also, wir machen dann unsere nächste Folge dann wieder am Montag, dann auch früh. Da gibt es dann auch dann die Vorschau für Real gegen PSG. Nochmal der Hinweis, zwecks Spenden. Wir haben den Tweet geteilt auf unserer Twitter-Seite, wo dann, die Tagesschau hat verschiedene Spendenmöglichkeiten für Ukraine geteilt. Ihr könnt es auch ganz einfach machen, einfach eine SMS mit an die Nummer 44844, ja, nur 44844, mit dem Stichwort Ukraine. Das ist der RTL-Spendenaufruf. Dort kann man dann 10 Euro werden automatisch abgebucht. Falls jemand das interessiert, hatte ich auch schon mal geteilt. Ist nur was Kleines, was man machen kann.
Aber eine schöne Sache. Also auf jeden Fall toll,
toll,
dass du das erwähnst. Tatsächlich ist mir entgangen, habe ich nicht mitbekommen. Von daher schön, dass wir das auch geteilt haben.
Ja.
Und ich würde sagen, damit beenden wir die ganze Sache. Ist ein runder Ausstieg aus diesem Podcast.
Ja.
In dem Sinne hoffen wir, dass es sich die Weltlage bessert. Der Fußball
rollt in der nächsten Folge Besseres vermelden können.
Ja, der Fußball rollt natürlich weiter. Der ist das Tagesgeschäft. Darüber müssen wir reden. Und das, ganz ehrlich, lenkt ja auch ab. Ist ja auch irgendwo wichtig, ne? Weil es ist ja alles nicht ganz so leicht. Man macht sich ja nicht, kann sich ja nicht komplett frei machen von dieser grausamen, fürchterlichen Weltlage aktuell da in Europa. Aber zumindest. Ab und zu ein bisschen Eskapismus tut uns allen gut, glaube ich. Ja.
Und solltet ihr, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, irgendwie auch Verwandte, Freunde in der Ukraine haben oder die irgendwie auf irgendeine Art und Weise betroffen sind, könnt ihr mir auch gern schreiben. Vielleicht kann ich da auch helfen, hab ein offenes Ohr. Egal, ich wünsche euch trotzdem eine schöne Woche. Bleibt gesund, alles Gute für euch. Und dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Ciao, ciao.
Hasta la próxima. Tschüss.